Ehre, das Wort Gottes verkündigen zu dürfen. Und freue mich, dass ihr da seid und das Wort Gottes hören wollt. Wir haben ja einmal im Monat, verstehst du, was du liest? Das haben wir gestern auch wieder gehabt. Und es wird auch im neuen Jahr wieder sein. Und es wird auch wieder im neuen Jahr neu anfangen. Also wer dieses Jahr nicht dabei sein konnte, weil er irgendwie anders geplant hatte und verhindert war, der kann nächstes Jahr neu einsteigen und dann laufen zwei nebenher. Also von daher möchte ich euch da wirklich ermutigen, das Wort Gottes mit mir zusammen zu lernen. Besser zu verstehen. So, jetzt hoffe ich, dass das so. Genau. Oh. Ich brauche noch den Zeigestock. Wir haben das Thema Anweisungen für Arbeitnehmer, auch Arbeitgeber und Vermögende. Und da habe ich neulich mit Erstaunen etwas festgestellt. 4 Tage Woche soll in Deutschland getestet werden, können sich Arbeitnehmer freuen? Fragezeichen. Der Artikel war so betitelt am 29.09.2023. Aber bald danach, erst vor kurzem, habe ich dann gehört, dass die GDL, glaube ich, war es, für die 4-Stunden-Woche der Bahn streiken will. 4 Tage. Ja, 4-Stunden-Woche wäre wirklich extrem. 4 Tage Woche. 4 Tage Woche. Vielen Dank, bin ich mal kurz. Wäre fataler Fehler. 4 Tage Woche streiken will. Dann habe ich gedacht, ja, erst will man es testen und jetzt wird schon so gestreikt, als ob man es haben will. Und dann habe ich gefragt, was das für Auswirkungen haben könnte auf die Bahn, die jetzt schon es einen etwas mühsam macht, mit ihr zuverlässig zu fahren. Um es mal so zu sagen. In manchen Bereichen mag es ja möglich sein, weil man genügend Arbeitnehmer zur Verfügung hat. Aber es wird die Produkte, die Dienstleistungen weiter verteuern, wo wir jetzt schon eines der teuersten Länder sind. Und in vielen Bereichen wird es die Arbeiten, die man braucht, in unerreichbare Ferne rücken, weil die Fachleute, namentlich zum Beispiel im Handwerk, einfach nicht da sind. Weil wenn die 4 Tage in der Woche nur arbeiten, na, dann, also in der Zeit kann man einfach, in 4 Tagen kann man nicht das machen, was man in 5 Tagen machen kann. Das ist eigentlich in vielen Bereichen physisch und physikalisch nicht möglich. Ja? Also, das heißt im Prinzip, dass man halt an den 4 Tagen dann statt 8 Stunden 10 Stunden arbeitet oder so. Aber ist damit der ganzen Sache gedient? Wahrscheinlich nicht. Die Menschen wollen immer mehr Freizeit und damit sind sie zu locken von den Gewerkschaften. Und ein großer Teil wird auch von der Politik wird das auch unterstützt. Warum? Ich kann mir nur vorstellen, dass mehr Freizeit bedeutet mehr Langeweile. Mehr Langeweile bedeutet, ich muss mir etwas suchen, womit ich mich beschäftige. Das bedeutet, dass ich mehr konsumiere. Wenn ich mehr konsumiere, dann kreiere ich mehr Steuern. Wenn ich mehr Steuern kreiere, dann gebe ich dem Staat mehr Geld, dass er seinen Interessen, also den Politikern jeweils, dass er seinen Interessengruppen mehr zuschustern kann. Also seinen politischen Willen verwirklichen kann. Aber ist das alles sinnvoll? Ja, ich habe es jetzt ein bisschen ironisch gesagt, ja, aber es ist ja eine durchaus ernsthafte Geschichte. Ist das alles sinnvoll? Wer weniger Zeit an der Arbeit ist, wird mehr konsumieren. Schon gesagt. Verbraucht mehr Ressourcen. Ja, die ganze Zeit wird davon geredet, dass wir mehr Ressourcen schonend leben sollen. Er braucht mehr Zerstreuung. Er will je nachdem mehr reisen. Die ganze Zeit wird uns gesagt, wir sollen weniger reisen. Aber wenn ich meine Ferientage so, also durch, je nachdem, indem ich mal statt 4 Tage halt 5 oder 6 Tage arbeite, dann kann ich mir dort wieder mehr Ferientage erarbeiten, dann habe ich ein längeres Wochenende oder vielleicht die ganze Woche, dann kann ich wegfliegen. Das animiert ja direkt zu mehr Ferien machen und mehr letztendlich sich zu bewegen. Das, was man eigentlich verhindern will, wird ja eigentlich mehr gefördert. Also ein bisschen für mich nicht so richtig nachzuvollziehen. Man muss neben der Arbeit seinem Leben noch einen Sinn geben. Und da stellt sich ja grundsätzlich die Frage nach dem Sinn unseres Lebens und auch unseres Arbeitslebens. Wir wollen uns heute mit Arbeitnehmern, Arbeitgebern und dem Vermögenden beschäftigen und das hat oft auch miteinander zu tun. Arbeiten und Vermögen schaffen. In meiner Predigt Jünger sind Diener habe ich ja die unterschiedlichen Begriffe von Diener betrachtet, Diakonos und Presbyteros und was es alles da gab. Leiturgos, Presbyteros und unter anderem eben auch Doulos, und um Doulos geht es heute. Und Doulos habe ich ja damals schon definiert, versucht aufzuzeigen, als ein Begriff, der das extreme Maß an unselbstständiger Arbeit darstellt, um es mal ein bisschen auf unser Thema einzugrenzen. Und das Wort Doulos wird in vielen Gleichnissen, die Jesus bringt, auch gebraucht. Und in unserem Text heute haben wir auch diesen Begriff Doulos. Und in allen Begriffen, in allen Stellen, die wir heute anschauen, kommt derselbe Begriff vor. Der heutige Text steht in 1. Timotheus 6, 1 und 2 und 17 und 19. Da heißt es, alle, die als Sklaven unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, damit nicht gegen den Namen Gottes und die Lehre gelästert werde. Welche aber gläubige Herren haben, sollen diese nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern sie sollen ihnen umso mehr dienstbar sein, weil sie gläubig und geliebt sind und sich bemühen, Gutes zu tun, so lehre und ermahne. Den Reichen in dieser Welt gebietet, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Das ist so der Text, über den wir uns Gedanken machen, aber ich werde noch andere Texte hinzunehmen, werden wir schon sehen. Ich habe 3 Punkte. Die Sklaven, die Arbeitnehmer und die Vermögenden. Und wir beginnen mit den Sklaven. Warum mache ich das? Weil wir ausgehend vom Text über Sklaven reden. Und dann bleibt es nicht aus, dass wir uns ein bisschen mehr über Sklaven und Sklaventum Gedanken machen. Im Kontext der Bibel und des christlichen Glaubens. Sklaverei ist eine Geißel der Menschheit, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Ausrufezeichen. Sie findet aber in der Bibel eine Behandlung, die den Kritikern der Bibel und des christlichen Glaubens Anlass genug gibt, zu meinen, dass die Bibel und der christliche Glaube zumindest Sklaverei toleriert oder sogar gut heißt. Aber ist denn so wirklich? Das Wort Gottes ist hinsichtlich der Gefallenheit der Welt und des Menschen klar. Sie redet in die Situation einer gefallenen Schöpfung hinein und der Auswirkung einer gefallenen Schöpfung. Ein Teil davon ist, und Jesus sagt in Bezug auf diese gefallene Schöpfung, als Judas sich aufregt und die anderen Jünger auch, hey, das Geld, was für diese Salbung da jetzt ausgegeben worden ist, das hätte man besser den Armen gegeben. Und Jesus sagt, hör zu, dafür habt ihr alle Zeit der Welt, denn Arme werdet ihr immer haben. Ja? Arme werdet ihr immer haben. Ist es aber ein Grund, das Armutsproblem nicht anzugehen, diese Aussage von Jesus? Nein, ist es nicht. Wir sollen das Armutsproblem angehen, aber mit dem Wissen, dass wir dieses Problem nie dauerhaft endgültig lösen. Es fängt damit an, dass der Mensch nicht gleich ist, also gleich geschaffen, gleich begabt. Unsere Unterschiedlichkeit lässt uns unterschiedliche Lebensentwürfe wählen, lässt uns unterschiedliche Lebensziele wählen und letztendlich auch unterschiedliche Lebensleistungen erbringen. Und dann kommt noch die Gefallenheit des Menschen dazu, seine Sündhaftigkeit, die ihn dazu verleitet, den einen mehr, den anderen weniger, Dinge zu tun, die ihn in die Armut bringen. Deshalb haben wir immer Arme, immer Bedürftige. Im Alten Testament wurde die Situation dahingehend geregelt, dass man gesagt hat, dass Gott dem Volk gesagt hat, okay, wenn jemand in Schuldknechtschaft fällt, also wenn er quasi zum Sklaven wird, sich verkaufen muss, dann soll er spätestens nach 50 Jahren wieder freikommen und alles, was er in dieser Zeit oder davor, je nachdem, hat verkaufen müssen, soll wieder an ihn zurückfallen, damit keine dauerhafte Schuld, Knechtschaft, Versklaverei stattfindet. Denn das Volk war eigentlich zur Freiheit geschaffen und auch berufen, nachzulesen in 3. Mose 25. Aber wir müssen sehen, das war eine Regelung, die für den Staat, das Volk Israel, in einem Staatsgebiet, wo es das Gesetz des Mose anwenden konnte und sollte, bestimmt. Und dort gültig und praktizierbar. Jetzt hat aber der christliche Glaube die Grenzen des Volkes überschritten, ist in die Heidenwelt hineingekommen und dort herrschen andere Gesetze und Regeln. Wir sind nach neutestamentlichem Verständnis noch mehr als nach alttestamentlichem nur Fremdlinge in dieser Welt. Beisassen. Hat es Luther übersetzt, Besucher. Daher gelten nun mal die Regeln dieser Welt, innerhalb derer wir uns um die größtmögliche Freiheit bemühen mögen. Paulus sagt es ganz klar, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern, wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Wir wundern uns über diese Aussage. Hallo Paulus? Wo lebst denn du? Auf welchem Planeten lebst denn du? Ist es nicht das Wichtigste, frei zu sein? Selbstbestimmt zu leben zu können? Hingehen zu können, wo man hingehen will? Zu arbeiten, wo, wann, was man will? Zusammen zu sein, mit wem man will, sich selbst verwirklichen zu können, ist das nicht das höchste Gut? Und du sagst hier, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Also nutze es, wenn du es kannst, aber häng es nicht so hoch. Es ist erstaunliche Aussage, oder? Es scheint für Paulus etwas Wichtigeres zu geben. Und er sagt auch, warum er diese Aussage macht im folgenden Vers. Denn wer als Knecht berufen ist in dem Herrn, der ist ein Freigelassener des Herrn. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Er sagt mit anderen Worten, wenn Jesus dich als Sklave berufen hat in die Nachfolge, wenn du als Sklave zum Glauben gekommen bist, dann hat dich Jesus in dieser Situation in die Freiheit der Kinder Gottes hineingeführt. In die Freiheit von Sünde, in die Freiheit von innerer Gebundenheit und vom Tod. Und in dieser Freiheit ist eingeschlossen, dass für dich spätestens nach dem Tod die vollkommene Erlösung kommt. Dort wirst du frei sein. Aber, das ist der zweite Teil von dem Satz, aber wenn du als freier Mensch zum Glauben kommst, Jesus dein Erlöser ist, dann bist du dennoch nicht frei, zu leben, wie du willst, zu tun, was du willst. Denn du lebst ja für Jesus, bist sein Knecht, sein Doulos. Es scheint also etwas Wichtigeres zu geben als die äußere Freiheit. Und Paulus spricht auch davon, von dieser Gefangenschaft oder Versklaverei, von diesem Sklaventum, das wichtiger zu sein scheint und das er dann auch angeht. In Galater 5,1 heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Und der Kontext macht klar, es geht darum, dass sie nicht wieder unter das Gesetz des Mose gebracht werden sollen. Dass sie das vermeiden sollen. Dass sie nicht mehr der religiösen Gesetzlichkeit folgen sollen. Menschen über sie bestimmen lassen sollen, die ihnen sagen, das ist falsch, das ist falsch, das machen musst du anders machen, denn ich weiß, wie es richtig geht und du folgst mir jetzt nach. Ja, es gibt eine Sklaverei, eine religiöse Sklaverei, die viel schlimmer ist als der äußere Sklaverei. Natürlich kann man auch hier einschließen, wenn jemand frei ist, dann soll er es auch so leben, dass er in Freiheit leben kann. Also zum Beispiel, wenn es um finanzielle Geschichten geht, nicht mehr Geld ausgeben, als er zur Verfügung hat, um nicht in Schulden zu kommen und dann in Schuldknechtschaft unter der Last von Zins und Zinseszins, von irgendwelchen Schufa-Einträgen und von allem, was damit zusammenhängt. Kommen wir also zum zweiten Punkt, die Arbeitnehmer. In unserem Titel sprechen wir von Arbeitnehmern. Wir haben heute im Großen und Ganzen nicht die Sklaverei wie zur Zeit von Paulus. Zumindest nicht im Westen. Wir wissen, dass es Sklaverei gibt. Arbeitscamps in Korea, in China, versklavte Leute, die sich verkauft haben oder die verkauft wurden von ihren Eltern und wie auch immer in Asien, Südostasien, Indien etc. bis in den arabischen Raum hinein. Die auch geraubt wurden und zu Sklaven gemacht worden sind. Das gibt es heute. Aber hier im Westen haben wir das nicht. Der überwiegende Teil der Bevölkerung ist in einer unselbstständigen Arbeit, in der wir einen Chef haben, der uns die Arbeit gibt, dem wir gegenüber verantwortlich sind, rechenschaftspflichtig sind, der auch eine gewisse Macht über uns ausübt. Er kann uns feuern, er kann uns disziplinieren, er kann uns befördern und er kann uns degradieren. All das kann unser Chef machen. Aber selbst der Chef, besonders wenn er selbstständig ist, ist nicht frei, denn er ist abhängig von den Kunden, den Auftraggebern, von ihrer Zahlungsmoral. Und sie sind oft Knechte ihres eigenen Geschäftes. Deshalb spricht man auch von der Selbstausbeutung des Chefs, die oft schlimmer ist als die Ausbeutung von Arbeitnehmern. Weil der Chef die ganze Last für sein Geschäft, und wenn er ein guter Chef ist, für seine Arbeitnehmer mit sich rumträgt und darum kämpft, ihnen täglich Brot und Leben zu ermöglichen. Nicht nur sich. Wir nennen diese Situation nicht mehr Sklaverei, aber die Dynamik und die Herausforderungen der Arbeitswelt hat sich nicht wesentlich geändert. Ich habe in meiner letzten Predigt über den respektvollen Umgang miteinander gesprochen, besonders der in der Gemeinde. Und jetzt heute haben wir einen Text, wo es auch um den respektvollen Umgang der Arbeitnehmer mit ihren Arbeitgebern geht. Alle, welche Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre würdig achten. In Timotheus ist das Thema Sklaven kurz abgehandelt. In anderen Briefen von Paulus ist es etwas ausführlicher. In Titus 2, 9 und 10, Kolosser 3, 22 bis 24, Epheser 6, 5 bis 9. Und ich habe es mal nebeneinander gestellt, ich weiß nicht, ob ihr es hinten gut sehen könnt. Wer die Nebeneinanderstellung haben will, kann auch mich anschreiben und sagen, hey, könnt ihr das mal schicken, dann mache ich das gerne. Also hier sieht man in etwa diese drei Stellen, die viel von Sklaverei und vom Umgang des Sklaven mit den Sklaven oder der Sklaven mit den Herren sprechen. Und man muss sagen, unterordnen kann synonym gesetzt werden mit Gehorsam sein. Ja, da ist die Gemeinsamkeit. Dann fällt auf, dass sie in allen Dingen sich unterordnen sollen, im unserem Timotheus-Text und im Titus-Text, im Titus-Text und im Kolosserbrief. Und dann fällt auf, dass sie nicht nur, wenn sie gesehen werden, treu und zuverlässig arbeiten sollen, das heißt, wenn der Chef rum ist, sondern eben auch dann, wenn sie nie, von niemandem gesehen werden, wenn sie in einer quasi Selbstständigen einen Auftrag selbstständig ausführen sollen, sollen sie trotz alledem ihren Auftrag treu, gewissenhaft, ehrlich ausführen und alles geben, was sie geben können. In Kolosser 3, 23 lesen wir dann, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Die Parallelstelle steht in Epheser 6, 6b und 7, wer es nicht da lesen konnte. Man kann diesen Text hier als eine allgemeine christliche Lebensregel nehmen. Und so wurde er mir auch als Konfirmationsspruch mitgegeben. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, ist dem Herrn und nicht den Menschen. Habe ich gelernt, versucht zu verinnerlichen. Aber wir müssen uns vor Augen halten, primär, zuallererst ist dieser Vers im Kontext der Arbeit eines Sklaven gedacht. Du Sklave, tu alles, was du tust, von Herzen. Ja, da haben wir im Epheser und im Kolosserbrief beides mal. Von Herzen. Als dem Herrn. Und nicht den Menschen. Nicht mit Augendienerei. Nicht um die Menschen zufriedenzustellen. Nicht um ihr Lob zu erbringen, sondern tu es für den Herrn. Man könnte sagen, ihre Haltung soll sein, dass sie es letztlich nicht für den Chef machen, sondern für Jesus. Sie so arbeiten sollen, als wäre Jesus der Chef, der Sklavenhalter, um es mal ganz brutal zu sagen, als ob im Sklavenhalter Jesus wäre. Einfach damit wir uns vor Augen halten, wie das für den Sklaven dann sich anfühlte. Er muss den Sklavenhalter Jesus sehen und es und seine Arbeit so tun, als würde er sich für seinen Herrn Jesus tun. Wie erledigen wir unsere Arbeit? Durch Corona hat sich ja das Homeoffice in einem Maß ausgebreitet, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Und es hat nach wie vor Bestand. Die Firmen freuen sich. Sie sparen Büro, Strom, Wasser und alles Mögliche an Kosten. Ja, da, wie ihr Homeoffice macht bei eurem Arbeitgeber, die Wasserkosten für aufs Dom gehen und für den Strom vom Computer und so weiter in Rechnung gestellt? Wahrscheinlich nicht. Die freuen sich, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitsplatz mitfinanziert. Aber es ist natürlich eine Gefahr. Du brauchst viel Disziplin, so zu arbeiten, als wenn der Chef ständig neben dir stünde und dir über den Rücken schaut, über die Schulter. Gerade wenn man zum Beispiel einen Computerarbeitsplatz hat und nebenbei alles Mögliche machen kann. Wie leicht ist die Versuchung und Verführung, etwas anderes zu tun, nebenher, als seine Arbeit. Ja, wenn man selbstständig ist, dann kann man das machen. Wenn es die eigene Arbeitszeit ist, die man halt für etwas anderes verdubelt, dann kann man das machen. Aber wenn die Zeit vom Chef bezahlt wird, dann ist es schwierig. Mit welchen Versuchungen kämpfst du an deinem Arbeitsplatz? Und dann haben wir in unserem Timotheus-Text noch einen besonderen Fall von Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Wenn Sklave und Herr beide Christen sind. Und das konnte leicht geschehen, ja? Weil wir kennen die Purpurhändlerin Lydia in Philippi, bei der hat sich die Gemeinde im Haus getroffen und die war wahrscheinlich reich genug, um Sklaven zu haben. Und die Gemeinde traf sich da, die haben gepredigt, Lobpreis gemacht und die Sklaven haben es mitbekommen und sind auch zum Glauben gekommen. Und jetzt hat man einen Haushalt mit Herr und Sklaven, die beide Christen sind. Wie sollten die in Zukunft miteinander umgehen? Wie würde die Beziehung verändert werden? Weil in Christus sind wir doch alle gleich. Es ist kein Unterschied zwischen Jude, Grieche, Sklave, Freier, Mann, Frau und so. Na gut, also, Chef, dann lass mal rüberwachsen, nicht? Lass mich Anteil haben an deinem Reichtum, du hast doch genügend. Mach mal einen Geldbeutel auf. Die aber, welche gläubige Herren haben, sollen dieselben nicht verachten, weil sie Brüder sind, sondern ihnen vielmehr dienen, weil sie Treue und Geliebte sind, welche die Wohltat empfangen. Die haben die Gnade Gottes empfangen. Die haben die Wohltat Gottes empfangen. Paulus sagt nicht, welche gläubige Mitchristen haben. Ja, er löst sie überhaupt nicht auf. Er sagt einfach, ihr verachtet sie nicht, weil sie Brüder sind. Beginnt nicht, euch innerlich über euch ihnen gleichzustellen, euch über sie zu erheben. Aber eigentlich mache ich doch die ganze Arbeit und mein fauler Chef, der könnte eigentlich auch mal den Finger rausnehmen. Nein, das tut er nicht. Sie sollen ihnen immer noch den ihnen gebührenden Respekt gegenüber entgegenbringen. In dieser Welt waren sie immer noch in ihrer Hand. Das war die Ordnung der Welt. Natürlich hat der Philemon, ja, das ist ein Sklavenhalter, natürlich hat der Philemon hätte können sagen, okay, den Onesimus, den lasse ich frei. Und ich beschäftige ihn jetzt normal. Aber es bestand keine grundsätzliche Verpflichtung für den Philemon, den Onesimus freizulassen, weil der jetzt Christ, weil die beide Christen waren. In unserem Text finden wir hier, also im Timotheusbrief, keine Anweisung für die Herren. Aber Paulus lässt seine Leser, seine Mitchristen nicht im Mund haben, wie die Herren mit den Sklaven umgehen sollen. Das lesen wir im Epheser 5, 9. Also wahrscheinlich hat das die Gemeinde in Ephesus schon von ihm gehört gehabt. Und ihre Herren, ihr Herren, tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist und bei ihm gilt kein Ansehen der Personen. Sie sollen das Drohen sein, unterlassen, Machtmittel aufgeben. Ja, sie sollen sich nicht aufplustern. Sie sollen nicht mit Gewalt über ihre Sklaven herrschen. Warum? Weil sie, ob freie oder unfreie, vor demselben Herrn Rechenschaft abgeben. Und da ist kein Unterschied, kein Ansehen der Person, sagt Paulus hier. Wir finden in 1. Timotheus 6 und Titus 2 den Grund dafür genannt, warum das alles so passieren soll. Warum die Sklaven sich so verhalten sollen, wie sie sich verhalten sollen und die Herren, wie sie sich verhalten sollen. In 1. Timotheus 6, 1b heißt es, auf dass nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Man kann es auch positiv ausdrücken, Titus 2, 10b, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilandes schmücken. Unsere Art, wie wir miteinander umgehen, ist ein direkter Ausdruck unseres Glaubens. Und wenn die Art und Weise unseres Umgangs miteinander nicht stimmt, dann sind wir kein gutes Zeugnis. Dann wird der Name Gottes und die Lehre verlästert und sagen die Leute, das wollen Christen sein. Der geht die ganze Zeit in seine Gemeinde. Er investiert auch in seine Gemeinde, aber sonst verhält er sich wie das letzte Eichhörnchen. Wie dieser Schmuck aussehen kann, lese ich euch einen kleinen Bericht vor. Es wird von einer Sklavin in den Südstaaten berichtet, die von ihrem Herrn beim Beten erwischt und dafür grausam geschlagen wurde. Als sie entkleidet und an den Pfosten gefesselt war und die blutbefleckte Peitsche für einen Moment aufhörte, auf das bebende Fleisch zu fallen, wurde sie gefragt, ob sie das Beten aufgeben würde. Nein, Massa, niemals, war die Antwort. Ich werde dir dienen, aber ich muss Gott dienen. Wieder rasteten die Peitschenhiebe auf ihren blutenden Rücken nieder. Doch als sie wieder aufhörten, hörte man die Stimme des Jesus-Anhängers beten: O Herr, vergib dem armen Massa und segne ihn. Plötzlich fiel ihm die Peitsche aus der Hand. Vom Finger Gottes getroffen, brach er in Reue zusammen. Ich habe noch einen anderen Bericht gelesen von einem Sklavenhalter, der so, als es ihm gut ging, war schon, ging in die Kirche und hat enge Freundschaft mit dem Pfarrer seiner Kirche gehalten, hat die Kirche auch unterstützt. Und dann wurde er krank, lag auf dem Krankenbett. Und dann, als es zu Ende ging, hat die Verwandtschaft gefragt, soll er einen Pfarrer holen? Nee, den will ich nicht. Er soll dann kommen. Holt mir Tom. Tom war so der typische Name für halt den Negersklaven. Holt mir Tom. Ich will seine Religion. Und Tom kommt und betet mit ihm. Betet mit ihm. Bis der arme Mann im Frieden mit Gott sterben kann. Sind zwei Beispiele von dem, was es heißt, die Lehre Gottes, unseres Heilandes, zu schmücken. In den widrigsten, elendesten Umständen. Wir haben es doch viel, viel besser. Für uns kann dieser Schmuck bedeuten, wir sollen unsere Arbeit unserem Chef gegenüber respektvoll, ehrlich und mit all unserer Kraft tun, damit unser Zeugnis und das Zeugnis des Evangeliums wirksam ist, damit die Menschen um uns herum sehen, der ist Christ, und das sieht man an seiner Arbeitshaltung, an seinem Einsatz, an seiner Hingabe, an seiner Ehrlichkeit, an seiner Geduld und Freundlichkeit, mit der er mit anderen umgeht. Der ist nicht nur ein Scheinchrist. Aber das ist nicht der einzige Grund. Wir lesen in Kolosser 3, 24, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus, immer noch an die Sklaven gerichtet. Das muss man da dient. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn des Erbe empfangen werdet. Und stellt sich die Frage, haben die Sklaven hier eine Stelle, wo sie sagen können, okay, ich kann mir mein Erbe, mein das ewige Leben, kann ich mir das verdienen? Nein. Wir haben hier wieder wieder ein Wort, was nur hier in Timotheus in der Bibel, ganzen Bibel vorkommt. Also ein einmal vorkommendes Wort. Deshalb ist es schwierig, es zu übersetzen. Aber aus dem Kontext, sprachlichen Kontext, kann man auch sagen, dass es auch bedeutet, der Lohn nicht Lohn bedeutet, sondern Ersatz. Das heißt, für den Sklaven, auch wenn der Sklave keinen Lohn und kein Eigentum hier empfängt, er wird im kommenden Leben ein Erbe haben, das, und das ist ein mehr als vollkommener Ersatz. Und auch das ist nicht alles, denn wir lesen in Epheser 6, 8, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und da reden wir vom Lohn. Vorher haben wir im Prinzip vom Erbe gesprochen, dass ein Sohn bekommt. Und die Sohnschaft kann man sich nicht verdienen. Ja? Dementsprechend kann man sich auch das Erbe nicht verdienen. Deshalb kann es nicht Lohn im eigentlichen Sinne heißen, sondern muss es Ersatz heißen. Ja? Gott erstattet uns all das, was wir hier eben nicht empfangen haben, was an uns vorbeigegangen ist, aus welchen Gründen auch immer. Er erstattet uns es in unglaublicher Weise. Aber hier reden wir von Lohn. Letztendlich. Wir werden, wenn wir Gutes getan haben, wenn wir die guten Werke Gottes getan haben, ob als Sklave oder Freier, werden wir Lohn empfangen. Das gilt für damals und gilt auch für heute. Egal, ob wir hier viel verdienen durch unsere Arbeit, ob wir Erfolg und Ansehen haben, all das können wir letztendlich nicht mitnehmen. Das lassen wir alles schön hier. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, wenn wir hier auf Erden alles, was wir tun, was wir arbeiten, wo wir dienen, gesehen und ungesehen, für Jesus tun und nur für ihn. Dann dürfen wir uns sicher sein, dass unser Erbe im Himmel all das aufwiegen wird, was wir hier nicht erlebt haben, an Anerkennung, an Lohn, oder was wir hier zurückgelassen haben. Deshalb schreibt dann Paulus in Vers 9 und 10 von 1. Timotheus 6, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Man kann zusammenfassen, arbeiten, um reich, wohlhabend, vermögend, abgesichert zu werden, und ein sorgloses Leben haben zu können, führt in die falsche Richtung. Das führt zu nichts Gutem. Geht am Ziel vorbei. Deshalb sagt er dann in den Versen 17 bis 19 den Vermögenden, den Reichen, in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete. Ja, dieses Gebiete bedeutet bring ihnen meine Nachricht. Ja, das ist eigentlich das, es ist Paulus Herzensanliegen, dass Timotheus ihm das deutlich macht. Nicht hochmütig zu sein, nicht arrogant, nicht eingebildet zu sein. Auf was? Eingebildet auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ja, man kann durch den materiellen Wohlstand, die Sicherheit der Rente oder die Größe des Bankkontos oder des Aktienfonds oder der Aktienpakete, kann man sich so sicher fühlen, dass man das Gefühl hat, ich habe ausgesorgt, ich brauche niemanden, ich brauche nichts. So wie der Reiche kaum war. Es kann einen von Gott unabhängig machen. Gott sagt hier, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gott will uns reichlich darreichen zum Genuss. Das ist nicht eine Ausrede. Wir sollen es genießen dürfen. Auch die Reichen sollen ihr Reichtum genießen dürfen. Aber sie sollen ihn nicht ihn zu ihrer Sicherheit machen, zu ihrem Gott. Wenn sie das tun, dann können sie nicht nur selbst etwas von ihrem Reichtum genießen, sondern auch alle, die denen sie verantwortungsvoll mit ihrem Reichtum dienen. Wie wir es dann in den Versen 18 und 19 lesen, Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. Jesus spricht davon, dass wir uns nicht Schätze im Hier und Jetzt sammeln sollen, sondern die Schätze im Himmel sammeln sollen. Und das, davon redet Paulus hier auch. Von genau von dem. Und Paulus weist uns darauf hin, dass wir in dieser Haltung das wirkliche Leben ergreifen. Ja, er macht deutlich, das andere, das ist eigentlich das Scheinleben, das Leben in Reichtum hier auf der Welt ist das Scheinleben. Das wirkliche Leben, das kommt noch. Diese Perspektive müssen wir alle haben, denn verglichen mit den Verhältnissen vor 2000 Jahren, würde ich sagen, sind die meisten hier, fallen in die Kategorie Reiche. Denn wir alle können von unserer Arbeit leben, von unserer selbstständigen oder nicht selbstständigen Arbeit, oder wir können von dem leben, was der Staat und wie der Staat uns unterstützt. Auch das ist Reichtum. Wir alle können in die Versuchung geraten, unsere Hoffnung auf den Reichtum dieser Zeit zu legen. Aber ich komme gleich zum Schluss. Wir alle können in der Versuchung geraten, unsere Hoffnung auf den Reichtum dieser Zeit zu legen und nicht mehr auf Gott, der die einzige Quelle unserer Sicherheit und Versorgung sein will. Deshalb will er von uns gebeten sein. Selbst wenn wir sagen, Gott, ich habe da was ich investieren will. Wenn wir denken, wir müssen mit dem, was er uns gegeben hat, verantwortungsvoll umgehen, dann können wir immer noch bitten, Gott, hilf mir, das, was du mir gegeben hast, verantwortungsvoll zu investieren, auszugeben, damit umzugehen. Denn ich bin nicht unabhängig von dir, ich bin abhängig von dir. Und ich will abhängig sein in meinen Entscheidungen, in meinen Planen. Gott ist die einzige Quelle unserer Sicherheit und Versorgung. Und das will er auch sein. Und wenn wir ihn zur Grundlage unseres Vertrauens machen, dann können auch wir immer wieder unser Herz und unseren Geldbeutel aufmachen um ins Reich Gottes und in die Bedürftigen, so wie es David am letzten Sonntag gesagt hat, zu investieren. Amen.